Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Hashtag Ritzen oder Hashtag Selbstverletzung bei Instagram. Da poppen dann Fotos auf, bei denen ich wirklich sehr schwerlich nur hingucken kann. Anke van der Weyer aus dem Team, solche Fotos beschäftigen uns gleich hier.
Ja, ich habe mich tatsächlich auch erschrocken, als ich diese Fotos gesehen habe, weil die sehr explizit sind. Und Psychologen an der Uniklinik in Ulm, die haben jetzt mal geguckt, wie viele Fotos mit diesen Hashtags wurden gepostet und vor allen Dingen auch, was für Reaktionen darauf kommen.
Und nicht sehr überraschend, je krasser die Fotos sind, desto mehr Reaktionen.
Ganz genau.
In die Details gehen wir gleich. Außerdem Thema, wieso bekommt ein Kumpel bei Amazon andere Preise für das gleiche Produkt angezeigt als ich? Er sitzt in einer anderen Stadt und hat einen günstigeren Preis. Darüber haben wir diese Woche berichtet. Jetzt geht es einen Schritt weiter. Wie umgehen wir denn diese höheren Preise? Oder wie fällt uns auf, dass Online-Händler hier gerade extra für mich einen anderen Preis auswerfen? Darüber sprechen wir so gegen halb hier bei uns, halb sieben. Euch einen schönen Dienstagabend. Am Mikrofon ist Ralf Günther. Hallo.
Deutschlandfunk Nova.
Hashtag Foodporn, Hashtag Never Stop Exploring oder Hashtag Festival Fun. Das sind so typische Hashtags auf Instagram, wenn wir uns das perfekte inszenierte Leben von Fremden oder auch von unseren Freunden angucken. Es gibt aber auch Hashtags wie Hashtag Ritzen. Oder Hashtag Selbstverletzung. Wenn ihr nach solchen Hashtags sucht, dann findet ihr Fotos, die nicht das schöne Leben abbilden. Psychologen der Uniklinik Ulm, die haben jetzt diese Fotos das erste Mal für den deutschsprachigen Raum analysiert. Anke van der Weyer, wie sah die Untersuchung aus?
Die Psychologen, die haben sich in einem Zeitraum von einem Monat im April 2016 Fotos angeguckt. Und zwar die unter den populärsten Hashtags bezogen auf selbstverletzendes Verhalten auf Instagram gepostet wurden. Also wirklich sowas wie Ritzen oder Selbstverletzung, haben wir ja gerade schon gesagt. Das waren über 32.000 Fotos, die sie sich angeguckt haben. Und dabei kam erstmal raus, auf 90% ungefähr der Fotos waren keine expliziten Verletzungen zu sehen. Ne? Das war dann eher sowas wie Sprüche oder Schwarz-Weiß-Fotos oder sowas. Ne? Also das war dann eher so Meta. Die übrigen ungefähr 3000 Bilder, auf denen Wunden, Schnitte oder Blut zu sehen waren, die haben die Psychologen dann nochmal gesondert genommen und die dann nochmal analysiert.
Und was ist dabei jetzt rausgekommen?
Also die haben dann zum Beispiel geguckt, welche Fotos bekommen wie viel Aufmerksamkeit. Und dabei kam raus, Bilder, die Wunden zeigen, die haben mehr Aufmerksamkeit bekommen als Fotos ohne Wunden. Professor Dr. Paul Plehner, der Leiter der Studie, sagt außerdem, es kommt auch noch auf die Intensität der Verletzung an.
Wir haben auch den Wundgrad oder die Wundschwere geratet und auch gesehen, dass Bilder, die schwerere Verletzungen zeigen oder aber auch Bilder, die mehrere Wunden zeigen, mehr Kommentare generiert haben.
Und bei den Kommentaren, da war es dann eben so, dass sich ganz viele gar nicht so direkt aufs Foto bezogen haben, aber bei denen, die sich direkt auf dieses Foto dann bezogen haben, da kam raus, der überwiegende Teil von den Kommentaren, der war positiv. Also positiv heißt jetzt in dem Zusammenhang mitfühlend oder dass eben Hilfe angeboten wurde, ne? Nicht, dass irgendwie die Verletzung gefeiert wird oder sowas. Und nur ganz, ganz wenige Kommentare, die waren beleidigend.
Okay, jetzt könnte man vermuten, man bekommt besonders viel Reaktionen, deswegen postet man sowas. Mit welcher Motivation wurden denn diese Fotos gepostet?
Das haben die Forscher in einer qualitativen Befragung nochmal in Interviews untersucht, die quasi mit der Studie mitgelaufen sind. Und dabei kam raus, ja, es geht irgendwie schon um die Reaktionen auf die Fotos.
Das immer wiederkehrende Hauptmotiv war schon auch durch das Posten von Bildern von Wunden, dass die Leute die Erfahrung gemacht haben, dass sie damit mehr Kommentare erzielen. Das heißt, wenn ich über Gefühlslagen schreibe, wie es mir geht, bekomme ich wesentlich weniger Feedback als durch das Posten von Wundbildern.
Also es geht schon um so eine gewisse Aufmerksamkeit, die man bekommt, wenn man diese Fotos postet. Das hat aber gar nichts, also wirklich gar nichts mit Rumposen zu tun.
Ich denke, es geht vor allem darum zu zeigen, dass es einem schlecht geht. Was nicht unbedingt heißt, ich will dadurch Aufmerksamkeit generieren, sondern auch ich will eine Botschaft senden, dass es mir nicht gut geht.
Und deswegen fordern die Forscher auch bessere Maßnahmen, um solche Inhalte aus den sozialen Netzwerken rauszuhalten. Und die Forscher sagen auch, das haben sie jetzt nicht in der Untersuchung untersucht, das kam in früheren Studien schon mal raus, dass sich das triggernd auf jemanden auswirken kann, der von selbstverletzendem Verhalten betroffen ist, wenn er oder sie sich solche Fotos anguckt.
Also dann googelt es nicht, dann sucht nicht nach diesen Hashtags, sage ich jetzt mal direkt vorab. Psychologen der Uniklinik Ulm haben Instagram-Fotos, auf denen selbstverletzendes Verhalten zu sehen war, analysiert. Und dabei rausgekommen ist, je schwerer die Verletzung, desto mehr Kommentare gab es. Und die meisten der Kommentare waren aber mitfühlend oder unterstützend und nur sehr wenige beleidigend. Anke hatte die Infos hier in Deutschlandfunk Nova. Und wichtiger Hinweis, solltet ihr selbst Suizidgedanken haben oder in einer persönlichen Krise sein, dann sprecht mit anderen Menschen drüber, zum Beispiel auch mit der Telefonseelsorge. Die ist anonym und kostenlos.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wir haben hier in Deutschlandfunk Nova darüber berichtet, Amazon wird immer mächtiger, vor allem bei uns in Deutschland. Wenn wir nämlich online shoppen, wir Deutschen, dann profitiert vor allem Amazon davon. Sollte uns zu denken geben. Nimmt Amazon uns am Ende aus, berichten viele Kunden nämlich, dass sie unterschiedliche Preise gesehen haben, dass unterschiedliche Preise für das gleiche Produkt da plötzlich auf dem Display zu sehen sind. Da soll es angeblich, die IP-Adresse soll angeblich eine Rolle spielen oder auch der Wohnort, wo man denn wohnt oder mit welchem Gerät man gerade surft und einkauft. Wer zum Beispiel ein Apple-Gerät nutzt, der könnte am Ende drauflegen. Jörg Brunsmann, Deutschlandfunk Nova Wirtschaftsexperte, zockt Amazon uns da ab?
Nein, ich glaube am Ende unseres Gesprächs kannst du dir die Antwort selber geben. Was sie machen, was sie können, sie sind Experte bei einer Technik, die im Netz schon sehr weit verbreitet ist, nämlich Dynamic Pricing, dynamische Preisanpassung. Dabei geht, wenn wir mal auf den Wohnort gucken, nicht nur um den Wohnort. Das kann ein Kriterium sein. Es sind aber eher Dutzend oder teilweise hunderte Kriterien, die mit in den Preis einfließen.
Dynamic Pricing, das war früher Angebot und Nachfrage. Ja. Heute machen das Computer. Was heißt das konkret?
Ja, wenn du bei Angebot und Nachfrage bleibst, das war quasi eindimensionales Dynamic Pricing. Mittlerweile geht es wirklich um ganz viele andere Sachen. Wir müssen, glaube ich, mal ein bisschen einen anderen Blickwinkel bekommen. Guck mal nicht auf Amazon als knallharten Geschäftspartner, sondern stell dir den als Pokerpartner vor. Mhm. Das heißt, der hat eine ganze Menge Karten in der Hand und das ist das eigentlich Entscheidende. Die haben viel mehr Karten in der Hinterhand als du. Und da bieten sie dir einen Preis an. Sie wissen, sie dürfen nicht überreizen. Wenn sie unter einen bestimmten Preis gehen, dann verdienen sie nichts mehr. Also wird ganz genau geguckt, was können wir machen? Wie schaffe ich es dir, möglichst viel Geld aus den Rippen zu leiern, möglichst ohne, dass du es merkst? Die kennen die Konkurrenzpreise. Sie kennen deine persönlichen Vorlieben, gerade wenn du schon lange Amazon-Kunde bist. Und sie kennen natürlich auch dein Umfeld.
Umfeld, da kommt dann mein Wohnort mit rein.
Das ist eine Möglichkeit. Das könnte Amazon mit einbauen, eben weil sie diese Daten haben. Ich muss aber dazu sagen, wie Amazon genau auf die Preise kommt, das ist deren größtes Geheimnis. Da sind wir wieder bei der Pokerpartie. Keiner will sich in die Karten gucken lassen. Was wir wissen, da gibt es nachgewiesene Fälle. Andere Firmen machen das. Die bauen den Wohnort mit ein fürs sogenannte Scoring. Lebst du im schlechten Viertel, kann es sein, dass du zum Beispiel nur per Vorauskasse bezahlen kannst.
Dann gibt es immer wieder die Geschichte, wer mit teureren Geräten, mit einem Tablet einkauft oder mit einem teuren Apple MacBook, der zahlt bei Amazon mehr. Stimmt das?
Amazon selbst sagt totaler Quatsch. Klar, sie können das nicht zugeben, sonst würden die Apple-Besitzer woanders einkaufen. Es gibt Kunden, die schwören Stein und Bein, dass ihnen genau das passiert ist, teurer dank iPad. Und es gibt eine Untersuchung von Verbraucherschützern, die sind zum Schluss gekommen, die Marke des Gerätes, mit der ich einkaufe, spielt keine Rolle. Genauso wenig, ob du per Smartphone oder PC auf der Seite bist. Tatsache ist, Amazon kann feststellen, welches Gerät du gerade nutzt und die können auch feststellen, ob du mobil kaufst, ob du es zum Beispiel über die App machst. Daraus könnte man eine Preisstrategie konstruieren, also mobil kaufen hat wenig Zeit, mit Apple kaufen hat aber Geld, beides zusammen gehen die Preise hoch. Stimmt aber so nicht. Kann jeder selbst mal ausprobieren. Du kriegst verschiedene Preise, ja, aber eben nicht so nach einem festen Schema. Und genau das ist der Punkt bei Amazon. Die wollen sich nicht in die Karten gucken lassen und denen ist es wichtig, dass da eben keine Strukturen erkennbar sind. Da könnten wir ja gegenpokern, da könnten wir eine Gegenstrategie entwickeln. Was bei denen aber eine ganz große Rolle spielt, ist die Psychologie.
Ah, und an welcher Stelle spielt die mit rein?
Prime kennst du, ne? Du zahlst einmal im Jahr knapp 70 Euro, hast das Gefühl, Versandkosten gibt's für mich nicht mehr. Ich kann so oft bestellen, wie ich will. Ist natürlich Quatsch. Im letzten Endes sind die Versandkosten mit reingerechnet. Die kommen schon auf ihre Kosten mit diesen 70 Euro plus das, was sie halt teilweise auf den Preis draufhauen. Das Zweite, Amazon ist richtig gut, dir Sachen so nebenbei unterzujubeln. Fernseher gibt's zum Schnäppchenpreis, günstiger als irgendwo anders. Unten drunter kennst du, andere Kunden kauften auch. Da steht dann zum Beispiel das HDMI-Kabel. Ach Mensch, ja, Kabel brauche ich ja noch. Ohne funktioniert er nicht. Und Überraschung, Überraschung, das Ding ist deutlich teurer als woanders. Damit machen sie natürlich dann am Ende auch ihren Gewinn.
Wie kann ich sowas entdecken? Wie kann ich mich vielleicht sogar ein bisschen wehren? Gar nicht mal bei Amazon bestellen?
Die machen es einem ja nicht ganz leicht. Amazon hat einen relativ hohen Wohlfühlfaktor, sind wir wieder bei der Psychologie. Es gibt kaum jemanden, der sagt, die haben einen schlechten Service. Die sind in der Regel sehr kulant, was Umtausch angeht. Sie versenden schnell. Alles Dinge, wo Forscher festgestellt haben, das ist vielen Kunden sogar wichtiger als der absolut niedrigste Preis. Aber genau trotzdem, wir sollten eben nicht verlernen, die Preise zu vergleichen. Es gibt die üblichen Preissuchmaschinen, billiger.de, Idealo, Geizkragen. Es gibt aber auch eine Preissuchmaschine extra für Amazon, heißt Camel, 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 dreimal englisches Kamel. Da kann man dieses Dynamic Pricing sehr schön beobachten. Ich meine, dass ein Handy im Laufe der Monate billiger wird, normal. Ja. Mhm. Aber bei Amazon ist das keine gerade Linie. Das geht nicht so ganz statisch nach unten. Da sind immer mal so Ausreißer drin. Die
wieder
Preise
nach oben.
Springen. Ja, erstmal springen sie ganz kurz nach unten und dann reihen sie sich quasi in diese Linie wieder ein. Also sie gehen nicht drüber unbedingt. Aber da teilweise ändert sich der Preis mehrmals pro Tag. Nehmen wir das Weihnachtsgeschäft 2014. 10 Milliarden Preisänderungen bei Amazon.
Pro Tag?
Pro Tag. Nicht pro Tag. Das wäre zu viel.
In der
Weihnachtszeit, Okay. Weihnachtszeit 2014 haben Forscher untersucht, 10 Milliarden insgesamt im Weihnachtsgeschäft. Also mit dieser Suchmaschine Camel, Camel, Camel kannst du reingucken und kannst du relativ genau abpassen, ist jetzt mal wieder Zeit für so einen Sprung nach unten, kannst den Preisalarm stellen und damit die so ein bisschen zumindest aushebeln.
Dynamic Pricing, weit verbreitet in der Branche. Gibt es das überall?
Im Online-Bereich wird es gerade Standard, aber ist nur was für große Anbieter. Big Data, du brauchst entsprechend viele Daten, du brauchst eine Preisstrategie. Das können die Kleinen nicht. Du musst dir auch leisten können, mal in dem Pokerspiel zu verlieren. Was ich aber sehr interessant finde, das hält langsam Einzug in den stationären Handel. Die großen Anbieter, die haben wir da, vor allem Discounter, Aldi, Lidl, Edeka. Was bisher gefehlt hat, das kommt jetzt langsam in die Läden, nämlich die elektronischen Preisschilder. Wenn du dreimal am Tag jemanden losschicken musst, klebt mal ein neues Schild drauf, das lohnt sich nicht. Elektronisches Preisschild, ein Mausklick, die Preise sind geändert. Wird interessant zum Beispiel bei Frischware. Abends, bevor du Obst und Gemüse wegschmeißen musst, machst du es ein bisschen billiger. Und da sind wir wieder beim Dynamic Pricing. Und letztlich ist es ja auch Angebot und Nachfrage, wenn du so willst.
Dynamic Pricing im Netz, am Beispiel des Marktbeherrschers Amazon. Infos waren das.
Zocken sie uns ab oder zocken sie uns nicht ab?
Ich weiß nicht. Sie zocken diejenigen ab, die einfach darauf verzichten, zu vergleichen. Und wer noch weiterhin vergleicht, der ist, glaube ich, weit vorne dabei.
Gut, dass wir geredet haben.
Dankeschön, Wirtschaftsexperte Jörg Brunsmann.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Dass Selfies gefährlich sein können, das wissen wir. Immer wieder kommen Menschen beim Versuch, möglichst spektakuläre Selfies an irgendeinem Abgrund zum Beispiel zu machen, ums Leben, oder sie verletzen sich in besonders unglücklichen Situationen. Eine Ausstellungsbesucherin in Los Angeles, die hat mit einem Selfie einen richtig fetten Schaden angerichtet. Anke, was war da los?
Ja, die Besucherin, die wollte in einer Kunstausstellung ein Foto machen. Mhm. Die Ausstellung, die war in einem Raum, relativ klein der Raum, in dem standen ganz viele Sockel und auf diesen Sockeln, da standen die Kunstwerke, nämlich verschiedene Kronen. Naja, für dieses Foto jedenfalls, ne, ist die Besucherin in die Hocke gegangen, um sich von einer Freundin fotografieren zu lassen. Also genau genommen kein Selfie, aber ne, können Sie bitte ein Selfie von mir machen. Auf jeden Fall hat diese Frau das Gleichgewicht verloren, ist gegen einen dieser Sockel gefallen. Ja, und dann gab's den Domino-Effekt. Hm. Der umgefallene Sockel, der hat dann mindestens 8 weitere Sockel und natürlich auch die Kronen, die Kunstwerke obendrauf mit umgerissen. Das sieht man in dem Video und das ist eine Mischung aus schön und schrecklich. Und das Kunstblog Hyperallergic, das berichtet, der Schaden, der beträgt $200.000. Denn jede von den Kronen, die hatte allein schon einen Wert von ungefähr $20.000. Und dann kommt ja noch Aufbau dazu und Arbeitsstunden und sowas. Ist einfach mal richtig scheiße gelaufen, das Ding.
$200.000 Schaden für ein Foto. Und das kann man sehr schön sehen in diesem Überwachungsvideo. Von oben rechts wird es gefilmt und man sieht nur noch dominomäßig Dinger fallen um. Besucherin einer Kunstausstellung in L.A. war gegen ein Kunstwerk gestoßen und hat 8 weitere mindestens mit sich gerissen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ganz spannend, mehr als die Hälfte aller Deutschen bezeichnet sich als wetterfühlig. Ein Fünftel der Bundesbürger gibt sogar an, stark unter dem Wetter zu leiden. Und ehrlich gesagt, habe ich das früher auch mal gedacht von mir, ja, dass ich bei Wetterumschwung Kopfweh bekomme. Aber seitdem ich mir einrede, das ist Quatsch, habe ich auch keine Kopfschmerzen mehr. Das ist also viel wahrscheinlich Psyche hier oben im Kopf, behaupte ich mal. Aber ist es? Ist es wirklich? Wissenschaftler beschäftigen sich ja damit und die sagen tatsächlich, alles Humbug. Schmerzen im Knie, Rückenprobleme wegen Wetterwechsel, das gibt es alles nicht. Wenn wir jetzt rausschauen, dann sehen wir, die Temperaturen, die steigen gerade wieder heftig an. Dann kommen Gewitter, dann wird es wieder kühler, es geht hin und her. Also Leute, die mit Hitze nicht so gut können, die haben heute und morgen Probleme. Und wer die Feuchtigkeit nicht erträgt, dann am Donnerstag wahrscheinlich. Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Krinner hat sich beide Seiten mal angesehen. Die der Wetterfühligen und die derjenigen, die sagen, das ist Quatsch, das gibt es nicht.
Seit ich ungefähr 14 bin, habe ich immer wieder mal Schmerzen in der rechten Schulter. Manchmal ist das ganz schön krass. Wenn ich dann den Arm heben will, zum Beispiel um mir die Haare zu kämmen oder um eine Tasse Kaffee hochzuheben, dann geht das nicht. Dann kämme ich mich halt mit links, was man meinem Scheitel natürlich auch ansieht, oder ich stütze den Arm ab. Das Problem quält mich jetzt schon eine ganze Weile und ich habe manchmal das Gefühl, es wird immer dann besonders schlimm, wenn die Temperaturen draußen stark fallen oder steigen. Und mit dem Gefühl, dass ich ein bisschen wetterfühlig bin, stehe ich auch nicht ganz alleine da. Gerade jetzt, wo es draußen plötzlich wieder so richtig heiß wird.
Ich merke Kopfschmerzen, ja.
Also ich merke dann meist, dass die Luft drückend wird. Und dann merke ich auch, dass mein ganzer Kopf anfängt zu drücken.
Also Kopfschmerzen und so ein bisschen, das ist für manche, ich finde das anstrengend auf Dauer, wenn es nicht irgendwie konstant mal irgendwie ein bisschen länger warm ist, sondern immer so abwechselnd hoch und runter geht.
Kopfschmerzen und Kreislaufprobleme. Darüber klagen ganz viele Leute bei der Hitze. Und es gibt die Theorie, dass das etwas mit den Rezeptoren in unserer Nasennebenhöhle zu tun hat, die anfangen zu feuern, wenn sich der Luftdruck verändert. Diese Rezeptoren haben nämlich einen Draht zum Trigeminusnerv, der Kopfschmerzen verursachen kann. Ich halte also mal fest, das Wetter beeinflusst uns.
Die Wetterfühligkeit, die gibt es natürlich, die ist eigentlich trivial.
Tja, das sagt auch Hans Richner. Er ist Atmosphärenphysiker und Umweltforscher an der ETH in Zürich und hat schon diverse Untersuchungen zu dem Thema gemacht.
Wenn es heiß ist, dann haben wir warm. Wenn es kalt ist, dann frieren wir. Und ich sage dann jeweils auch, und wenn es regnet, dann werden wir nass.
Ah ja. Naja, das klingt jetzt aber ein bisschen ironisch. So nach dem Motto, wenn es draußen heiß ist, dann schwitzen wir.
Das ist die normale physiologische Reaktion unseres Körpers.
Okay. Hans Richner ist also doch nicht ganz so überzeugt davon, dass Temperatur, Windstärke, Niederschlag oder Luftdruck uns hin und wieder Beschwerden bereiten.
Es gibt Hunderte, wenn nicht Tausende von Studien, die versucht haben, derartige Effekte wissenschaftlich zu untersuchen. Tatsache ist, dass bei den meisten dieser Versuche etwas rausgekommen ist, aber sehr oft sich völlig widersprechende Resultate.
Das Problem ist nämlich, um einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und, sagen wir mal, meinem schlimmen Arm zu beweisen, bräuchte man einen klaren kausalen Zusammenhang. Man müsste zeigen können, wenn es heiß und schwül ist draußen, dann dehnt sich da irgendwas in meiner Schulter aus und das drückt dann auf irgendeinen Nerv und das tut dann weh. So einen Beweis gibt es aber nicht.
Und was man natürlich auch sagen muss, ist, dass es sich immer um sehr geringe Effekte handelt. Also die Einflüsse anderer Sachen, Nahrung, Umwelt, meine Beziehungen zu meinen Kollegen und so weiter, spielen bei diesen Sachen eine viel größere Rolle als das Wetter. Also das Wetter ist nur ein minimaler Effekt.
So, jetzt haben wir hier also einen klassischen Fall von Wissenschaft trifft auf Lebenswirklichkeit. Wenn die Forscher eher Nein sagen, es gibt keinen Wettereinfluss, mein Körper aber eher Ja sagt, was mache ich dann? Wenn es heute schlagartig heiß ist und morgen wieder kalt und das dann ständig auf und ab geht und ich dann irgendwann Kreislauf kriege, was soll ich dann tun?
Da reichen schon Spaziergänge, also jeden Tag eine halbe Stunde Spaziergang, egal bei welchem Wetter.
Empfiehlt Johannes Wimmer, Notfallmediziner aus Hamburg. Er sagt nämlich, wenn wir die meiste Zeit im Büro, in der Uni oder zu Hause bei knapp 25 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von etwa 50% sitzen, dann kommt der Körper mit größeren Veränderungen einfach nicht mehr klar. Das heißt, raus bei jedem Wetter, das härtet ab.
Und dann kommt der Körper auch damit zurecht, weil der sagt dann auch, ja, das kenne ich ja. Okay, ja. Kälte und Wind kenne ich, Sonne und Hitze kenne ich genauso. Aber man kann es auch mit Heiß-Kalt-Duschen machen oder mit anderen Sachen, also auch sowas wie Sauna und so, das hilft alles, damit der Körper nicht sich so eingroovt auf diese eine Wohlfühltemperatur und dann mit den anderen Temperaturen nicht mehr zurechtkommt.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wenn es um eigenartige Geräusche aus dem Weltraum geht oder pulsierende Radiosignale, dann geht bei manchem die Fantasie durch. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Fantasie in dem Sinne, dass Sie sich fragen, sind das vielleicht Zeichen von Außerirdischen? Will da vielleicht jemand Hallo sagen oder wir kommen zu euch, um euch alle von innen aufzufressen oder so? Alles eher unrealistisch, sagen Forscher in Puerto Rico. Sie haben nämlich in den vergangenen Tagen genau solche Radiosignale aus der Region des Sternes Ross 128 empfangen. Und sie rätseln jetzt selber ein wenig, was waren das für Signale? Sie waren sehr eigenartig. Sowas hatten wir bisher noch nie. Deutschlandfunk Nova Astroexperte Michael Büker, welche Erklärungsvarianten gibt es bisher?
Ja, die Forscher haben im Mai diesen Jahres den Stern für einige Stunden beobachtet und haben dabei Radiosignale aufgefangen, die sie so nicht erwartet hatten und die man so von ähnlichen Sternen auch noch nicht kennt. Jetzt ist die Vermutung, dass das entweder eine ungewöhnliche Aktivität des Sterns selber sein könnte. Sowas kennt man zum Beispiel von unserer eigenen Sonne, wenn Sonnenstürme ausbrechen oder dergleichen. Es könnte auch sein, dass ein anderes astronomisches Objekt einfach im Blickfeld liegt und sozusagen mit ins Bild reingefunkt hat oder dass es einfach menschengemachte Störungen sind. Diese drei Erklärungen halten die Forscher zurzeit für denkbar. Sie haben das mit neuen Messungen jetzt zu bestätigen versucht. Die sind noch nicht fertig ausgewertet, aber die Forscher würden sich freuen, wenn es ein astronomisches Signal wäre. Da meinte der Professor, dass er sich schon einen Piña Colada bereitgestellt hat für diesen Fall.
Wie klingen denn diese Radiosignale? Also ist das eher ein Piepen, ist das eher ein Rauschen oder können das nur die Wissenschaftler sehen oder hören?
Also wenn man sich das tatsächlich in ein Radio legen würde, so wie die Geräte, über die uns die Hörerinnen und Hörer jetzt hören, das wäre einfach nur ein Rauschen, das ist einfach nur Statik. Das heißt, die Wissenschaftler schauen in der Regel einfach auf Bildschirme und machen damit ihre Auswertung.
Es gibt ja immer wieder Signale aus dem Weltall, die Fragen auch aufwerfen. Was schwirrt denn da oben alles so rum? Also Signale, Geräusche können ja auch von irgendwelchen Meteoriten ausgehen, oder nicht?
Es gibt da ganz verschiedene Phänomene und es kommt halt immer darauf an, was man für Messungen macht. Wenn man mit einem Teleskop hochschaut, dann sieht man Licht in verschiedenen Farben. Das sind die optischen Messungen und eine besondere Art von Astronomie ist eben mit Radioantennen, die sogenannte Radioastronomie. Und die hat schon einige tolle Sachen entdeckt, zum Beispiel Pulsare, die ersten Neutronensterne, die jemals beobachtet wurden und auch die Kerne von großen Galaxien, von ganzen riesigen Sternsiedlungen, wo ein schwarzes Loch Materie auffrisst. All diese Sachen lassen sich mit Radioastronomie beobachten.
Ich hatte mal gelesen, dass zum Teil auch Signale durch Satelliten entstehen, also quasi als Rückkopplung von der Erde. Wie können denn menschengemachte Signale von astronomischen unterschieden werden, ausgefiltert werden?
Ja, da muss man am besten lange Messungen machen, denn wenn sich das zum Beispiel mit dem Wetter ändert, dann ist es wahrscheinlich, dass da zum Beispiel was von der Atmosphäre zurückgeworfen wird. Wenn das Signal nach ein paar Stunden verschwunden ist, dann kann es sein, dass man nur einen Satelliten vorübergehend im Blickfeld hatte. All diese Sachen will man ausschließen, aber da liegt auch schon die Schwierigkeit, denn wir hatten eingangs gesagt, die Forscher haben den Stern nur einige Stunden beobachtet. Die Zeit, die man an solchen großen Teleskopen benutzen kann, um sie auf ein Ziel der eigenen Wahl zu richten, die ist sehr begrenzt. Viele Dutzende Forschergruppen streiten sich sozusagen darum, wer wann das Teleskop benutzen darf. Und deswegen sind langfristige Beobachtungen, wo man dann einfacher feststellen kann, was ist was, die sind schwierig zu bekommen.
Ab wann ist denn so ein Signal ungewöhnlich, wie jetzt das von diesem Stern oder aus diesem Gebiet Stern Ross 128? Kann man das genau sagen, wann die Forscher hellhörig werden?
Sie werden vor allem dann hellhörig, wenn das Signal eine Form hat, wie sie vorher noch nicht beobachtet wurde. Wenn man zum Beispiel das Piepen eines Pulsars hat oder bestimmte Rauschmuster, wie sie aus Galaxienkernen kommen, dann kann man das zuordnen und kann sagen, okay, das ist das und das ist das. Aber wenn jetzt solche Signale kommen, wie eben dieses Pulsieren aus der Nähe eines Sterns und man kann dieses Signal noch nicht so richtig mit der Quelle, die man da beobachtet hat, in Verbindung bringen, dann wird es spannend und wir können wahrscheinlich schon Ende dieser Woche, Anfang nächster Woche damit rechnen, dass die Forscher in Puerto Rico ihre neu aufgenommenen Daten ausgewertet haben.
Mal angenommen, da kommt jetzt raus, es war kein Sturm, Sonnensturm und es war auch keiner, der mit dem Handy da vorbeigelaufen ist und es war auch kein Satellit, der durchs Bild geflogen ist, sondern es könnte tatsächlich außerirdisches Leben sein. Können die dann nicht ganz schnell wieder das Teleskop in Richtung Ross 128 lenken, um dann weiter zu beobachten?
Also je stärker sich die Hinweise verdichten würden, dass das kein natürliches Signal wäre, desto größer wäre natürlich auch das Interesse der astronomischen Weltgemeinschaft. Und dann wären sicherlich ganz fix ganz viele Radioantennen auf diesen Ort am Himmel gerichtet. Aber zurzeit ist es eben nur eine Beobachtung, wo erstmal jemand gesagt hat, huch, was haben wir denn da? Das gucken wir uns nochmal genauer an. Und bis was weiteres passiert, müssen wir erstmal abwarten.
Okay, und wir gucken es uns auch weiter genauer an. Michael Büker, unser Deutschlandfunk Nova Astro-Experte über Radiosignale, die ein Teleskop in Puerto Rico aufgefangen hat, irgendwo rund um den Stern Ross 128 ausgesendet sein könnten.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Die Flüchtlingsdebatte der EU, neu erhitzt durch das EU-Außenministertreffen gestern. Der Hilferuf kommt ja momentan, vor allem dieses Jahr, aus Italien. Da kommen momentan die meisten Bootsflüchtlinge an. Und es ist das Land, ja, das auch ein wenig überfordert ist mit dieser Aufgabe momentan. Und irgendwie der Rest der EU scheint diesen Hilferuf nicht so richtig zu hören. Italien hat gestern deswegen aus Protest, sage ich jetzt einfach mal, gegen die Verlängerung des Militäreinsatzes Sophia im Mittelmeer gestimmt. Mit dieser Operation sollen ja unter anderem Schleuserbanden und Waffenschmuggler bekämpft werden. Und außerdem sollen die eingesetzten Militärschiffe Menschen in Seenot helfen und retten. Tassilo Forchheimer ist unser Korrespondent in Rom. Tassilo, erstmal, warum ist Italien gegen die Verlängerung dieses Militäreinsatzes?
Wirklich dagegen ist Italien ziemlich sicher nicht, sondern es geht im Grunde jetzt darum, Druck zu machen. Italien leidet darunter, dass die anderen europäischen Länder praktisch keine dieser geretteten Flüchtlinge aufnehmen. Und da sucht man händeringend in Italien nach Lösungen. Und im Grunde geht es jetzt darum, die restliche EU ein wenig unter Druck zu setzen. So wird es jedenfalls von den meisten Beobachtern interpretiert.
Lass uns doch nochmal über Zahlen sprechen. Es kommen immer mehr Geflüchtete in Italien an. Wie viel sind es denn und wie sieht das im Vergleich zum Rest von Europa aus?
Ja, in Italien kommen ungefähr 85% der Mittelmeerflüchtlinge an. Das heißt inzwischen schon über 90.000 in diesem Jahr. Das bedeutet, Italien trägt im Moment wirklich die Hauptlast dieser europäischen Flüchtlingskrise.
Und wo werden die alle untergebracht? Sind die dann alle auf Lampedusa oder gibt es auch Unterkünfte auf dem Festland?
Nein, also auf Lampedusa werden inzwischen nicht mehr viele Flüchtlinge neu untergebracht. Es verteilt sich im Grunde aufs gesamte Land. Wobei die italienischen Behörden das Problem haben, dass längst nicht alle Gemeinden, längst nicht alle Bürgermeister mitspielen. Also ungefähr 3 von 4 Bürgermeistern weigern sich, Flüchtlinge aufzunehmen, weil sie es einfach in ihren Gemeinden nicht mehr erklären können. Das heißt, es betrifft einfach ganz Italien. Insbesondere in Norditalien trifft man relativ viele Flüchtlinge. Die Caritas, die Kirche, engagiert sich. Man versucht, sie dezentral unterzubringen. Also es ist ein Phänomen, das sich über das ganze italienische Festland erstreckt.
Also dezentral bedeutet außerhalb der Städte, außerhalb der Dörfer irgendwelche Lager?
Nein, es sind keine Lager im klassischen Sinn, das nicht. Aber es gibt natürlich größere Einheiten, also wo dann Zelte, Container und dergleichen aufgestellt werden. Aber man versucht durchaus, insbesondere die Kirche versucht es, in eigenen Immobilien kleinere Gruppen aufzunehmen. Also dass dann 15 Flüchtlinge in einem Haus wohnen. Das ist für die Nachbarschaft natürlich deutlich leichter zu vermitteln als ein Lager mit 300 Menschen. Aber auch solche gibt es. Also es ist wirklich von Gemeinde zu Gemeinde, von Region zu Region unterschiedlich.
Bekommt Italien aktuell finanzielle Unterstützung von der EU?
Also was als EU-Projekt finanziert wird, ist diese Sophia-Mission, diese Rettungsmission auf dem Mittelmeer. Ansonsten ist Italien relativ alleine gelassen. Es gibt dann zwar Fördermittel der Europäischen Union, aber die Belastung durch die Flüchtlingskrise hat unter anderem auch beim Schuldenstand Italiens bei den Verhandlungen mit der EU-Kommission eine Rolle gespielt, dass Italien sagt, wenn wir das Schuldenkriterium reißen, dann kann uns doch bitte nicht zum Vorwurf gemacht werden, dass wir momentan so viel Geld für die Flüchtlingskrise ausgeben. Also lasst uns zumindest hier einen gewissen Rabatt. Also die Hauptlast trägt Italien, beziehungsweise die Staatsschuld wird dadurch einfach noch größer.
Jetzt hat Italien ja durchaus Ideen. Also auf der einen Seite der Protest, in dem sie gegen Sophia gestimmt haben, aber Ende vergangener Woche hat das Land angekündigt, 200.000 vorläufige Visa an Geflüchtete auszustellen, wenn sie weiterhin allein gelassen werden. Damit könnten die dann weiter nach Norden reisen. Die wollen ja meistens nach Deutschland. Italien hätte damit eine Sorge weniger. Ist das tatsächlich eine Möglichkeit?
Also man muss das leicht einschränken. Es war halboffiziell, dieser Vorschlag. Das Land, die Regierung offiziell hat keinen solchen Vorschlag gemacht, sondern es war der stellvertretende Außenminister und ein Senator der regierenden Demokratischen Partei. Die haben gemeint, es gibt doch da so eine alte EU-Verordnung aus dem Jahr 2001. Während der Balkankrise ist das seinerzeit erlassen worden. Danach war es möglich, so temporäre Visa für ganz Europa auszustellen. Und genau das, diese Situation besteht doch jetzt wieder. Wir könnten doch diese alte EU-Verordnung wieder in Kraft setzen. Dann wäre es überhaupt kein Problem, die Leute über die Alpen reisen zu lassen ins restliche Europa. Dann könnten sie sich ihre Anlaufstelle selber aussuchen. Das ist natürlich nicht wirklich realistisch. Es ist eher unwahrscheinlich, dass die EU dem zustimmen wird. Aber es zeigt einfach die Not, in der Italien steckt. Denen gehen die Ideen aus.
Tassilo Forchheimer in Rom über noch ein paar wenige Ideen, die Italien hat in der Flüchtlingskrise, damit andere EU-Staaten das Land mehr unterstützen. Und jetzt gleich sprechen wir mit unserem Korrespondenten in Brüssel, wie die EU auf Italiens Forderungen reagiert.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Gerade haben wir noch über Italien gesprochen und wie es sich derzeit in der Flüchtlingsfrage in die Ecke gedrängt fühlt, das Land. Nur noch mal zur Veranschaulichung. Über 110.000 Flüchtlinge sollen bisher dieses Jahr nach Europa eingereist sein. Davon 85% über Italien, beziehungsweise sie wurden oft nach Italien gebracht, nachdem sie im Mittelmeer entdeckt wurden. Um Italien zu entlasten, sollen die Geflüchteten an andere Länder weitervermittelt werden. Doch das klappt nicht gut genug, beklagt Italien und fordert mehr Solidarität. Jörg Münchenberg ist unser Deutschlandfunk-Nova-Korrespondent in Brüssel. Jörg, wie reagiert denn die EU auf Italiens Forderungen?
Nee, man kann sagen, man reagiert mit warmen Worten. Ansonsten zeigt sich Europa doch ziemlich unsolidarisch. Es ist nämlich keiner auch bereit, jetzt seine Häfen für Flüchtlingsboote zu öffnen. Das hatte Italien ja gefordert. Gestern haben das die Außenminister nochmal klar gemacht. Es gibt zwar einen Aktionsplan der Kommission, den hat sie vor ein paar Wochen vorgestellt, aber den könnte man so zusammenfassen, es soll ein bisschen mehr Geld geben und alle bisherigen Maßnahmen, die will man auch verbessern, zum Beispiel schnellere Abschiebung, bessere Abschottung der Südgrenze in Libyen. Es soll ja einen neuen Kodex für die NGOs bei der Flüchtlingsrettung geben. Aber unter dem Strich, muss man sagen, wird das Flüchtlingsproblem nicht lösen. Und wie gesagt, eigentlich lässt Europa im Augenblick Italien mit dem Problem allein.
Aber es gibt ja die Umverteilung, die vereinbart wurde. Warum wurde diese Umverteilung bisher nicht umgesetzt? Der Vorschlag ist mehr als 2 Jahre alt.
In der Tat, also man hat es im September 2015 beschlossen mit qualifizierter Mehrheit. Das ist gültiges Recht, aber es sind eben vor allen Dingen die osteuropäischen Länder, die da sagen, wir wollen keine Flüchtlinge aufnehmen. Das gilt vor allen Dingen für Polen, Tschechien und Ungarn. Damals hat man ja 120.000 Flüchtlinge zur Umverteilung sozusagen ausgeschrieben, um Italien und Griechenland zu entlasten. Und das Ganze sollte ja bis September 2017 umgesetzt werden. Aber man muss sagen, die Zahlen sind wenig ermutigend. Bislang wurden erst 21.000 Menschen insgesamt umverteilt, auch wenn sich das zuletzt etwas wohl beschleunigt hat. Aber insgesamt sind diese Zahlen doch ziemlich ernüchternd.
Seit Mitte Juni läuft so ein Verfahren gegen Polen, Ungarn und Tschechien, die 3 Länder, die du gerade genannt hast, weil sie eben keine Geflüchteten aufnehmen wollen. Was droht den Ländern?
Naja, das ist ein doch ziemlich langes Verfahren. Die Kommission kann das einleiten. Dann gibt es da verschiedene Schritte, dass man erstmal sagt, ihr verstoßt unserer Meinung nach gegen europäisches Recht. Dann dürfen die sich äußern. Dann schaut sich die Kommission das an. Dann gibt es eine Gegenäußerung. Dann dürfen die wieder antworten. Und wenn das nach einer gewissen Zeit, das kann sich aber eben doch mehrere Jahre hinziehen, nicht abgeschlossen ist, dann erst kann die Europäische Kommission Klage vor dem Europäischen Gerichtshof einleiten. Aber auch das dauert dann eine ganze Weile. Also das wird sich in jedem Fall hinziehen. Mit schnellen Entscheidungen, muss man sagen, ist da nicht zu rechnen.
Kanzlerkandidat Martin Schulz von der SPD fordert mehr Geld, um das Problem zu lösen. Ist es mit mehr Geld getan?
Also manche Experten sagen, das könnte ein Schlüssel sein, auch wenn das moralisch vielleicht nicht immer der beste Weg ist, siehe den EU-Türkei-Flüchtlingsdeal. Aber es gibt zum Beispiel einen Vorschlag von der Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative. Die hat übrigens auch diesen Vorschlag gemacht für die EU und die Türkei. Und die sagen jetzt, wenn sich zum Beispiel die EU verpflichten würde, 20.000 Flüchtlinge pro Jahr aufzunehmen, dann würde man diesen Menschen einen legalen Aufenthalt sozusagen ermöglichen. Die könnten auch arbeiten, die könnten sich ein neues Leben aufbieten und alles, was darüber hinausgeht, über die 20.000, die müssten dann die Herkunftsländer wieder zurücknehmen. Da sagt diese Denkfabrik, das könnte funktionieren, weil auch die afrikanischen Länder an so einem Geschäft sozusagen Interesse hätten, die bekämen dann auch Devisen ins Land. Also das ist eine Idee, die wird aber im Augenblick, muss man sagen, noch nicht richtig politisch diskutiert, aber sie würde halt auch in jedem Fall Geld kosten.
Jörg Münchenberg in Brüssel, Dankeschön. Die Umverteilung von Flüchtlingen, die momentan zu 85% in Italien ankommen, die klappt nicht. Und so richtig viele Ideen, wie die Krise in den Griff bekommen werden kann, gibt es gefühlt auch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Im Wahljahr 2017 jetzt neue Informationen über Wahlen von Jakob Vogel. Unsere Wissensnachrichten von heute. Ein Best-of.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Wahl ist nicht gleich Wahl. Die einen sind verhältnismäßig klein, haben Zähne und jagen, wie Schweinswale oder Delfine. Die anderen filtern Plankton aus dem Wasser und können über 30 Meter lang werden, wie Blauwale oder Buckelwale. Den Unterschied macht dabei offenbar ein einziges Molekül. Das schreiben US-Forscher im Fachmagazin Scientific Reports. Sie haben DNA-Samples von 20 Walarten untersucht. Konkret ging es um das Melanocortin-System der Tiere. Das ist ein Regelkreis im Hirn, der bestimmt, wie viel Zucker in Fett umgewandelt oder direkt in Muskeln verbrannt wird. Dabei stellten sie fest, in diesem System gibt es einen Proteinbaustein, der sich unterscheidet. Und das sorgt dafür, dass Zahn- und Bartenwale unterschiedlich schnell satt sind. Das wirkt sich den Forschern zufolge nicht nur auf das Fressverhalten aus, sondern könnte auch die enormen Größenunterschiede der Tiere erklären. Ist das Bild echt oder gefälscht? Mit Photoshop und anderen Bildbearbeitungsprogrammen können selbst Laien im Handumdrehen Fotos manipulieren. Aber wie echt wirken die Fotos später? Wissenschaftler der Universität Warwick in Großbritannien haben den Test gemacht und hunderten Versuchsteilnehmern Alltagsfotos vorgelegt. 5 Originale und 5 veränderte. Selbst nachdem die Teilnehmer extra darauf hingewiesen wurden, dass es in der Studie um das Thema manipulierte Bilder geht, lagen sie nur in 66% der Fälle richtig. Das ist nur etwas besser, als wenn sie geraten hätten. Die Qualität der Änderungen war unterschiedlich. Mal waren nur Zähne aufgehellt oder ein Boot war im Hintergrund auf einen See geschoppt worden. Bei anderen Bildern waren die Änderungen deutlicher, fehlende Schatten zum Beispiel oder verzerrte Bäume. In den meisten Fällen konnten die Versuchsteilnehmer den veränderten Bildausschnitt nicht konkret benennen, sondern nur sagen, dass da irgendwas nicht stimmt. Wenn Verletzte stark bluten, dann ist es für Sanitäter wichtig, den Blutdruck oben zu halten. Forscher einer US-amerikanischen Uni haben eine einfache Methode getestet, einen Eisbeutel im Gesicht. Für ihr Experiment simulierten sie Blutverlust bei 10 Freiwilligen, indem sie sie in ein Gerät legten, das durch Unterdruck das Blut in die Beine saugt. Dadurch fiel der Blutdruck im Oberkörper ab, wurde den Probanden aber ein Plastikbeutel mit einer Eis-Wasser-Mischung auf die Stirn gelegt, blieb der Blutdruck für etwa 15 Minuten oben. Inspiriert wurde das Experiment übrigens durch Delfine und andere Meeressäuger. Sie haben einen besonders ausgeprägten Tauchreflex, den auch wir Menschen haben. Dieser Reflex wird unter anderem ausgelöst, wenn das Gesicht in kaltes Wasser eintaucht und sorgt dafür dann, dass der Blutkreislauf verlangsamt wird. Gleichzeitig wird die Sauerstoffversorgung von Herz und Gehirn optimiert. Die Forscher sagen, der Tauchreflex ließe sich gut ausnutzen. Krankenwagen müssten einfach Eisbeutel dabei haben.
Deutschlandfunk Nova.
Was wir auch mögen, ist Wandern, wir beide, ne?
Ich mag Wandern wirklich.
Ich auch.
Ja, gut.
Ja, in den Tiroler Alpen schon mal gewesen?
Ich war, in den Tiroler Alpen war ich noch nicht.
Okay.
Ich war letztens bei Salzburg nur.
Wir stellen uns mal vor, blauer Himmel, grüne Wiesen, die Blumen blühen, die Sonne scheint. Klingt alles nach einem ziemlich guten Urlaub, wie ich finde. Und wenn dann noch so eine Kuh am Wegesrand auftaucht, ist die Idylle perfekt. Falsch gedacht, ne? Weil es immer wieder zu Unfällen zwischen Weidevieh und Touristen kommt, hat die Landwirtschaftskammer in Tirol eine lustig informative Aktion gestartet. Welche?
Sie haben ein Video unter dem Motto "Eine Alm ist kein Streichelzoo" rausgebracht und da werden die 10 wichtigsten Regeln für das Zusammentreffen von Touristen und Weidevieh zusammengefasst. Es geht los mit, denkt man, relativ einleuchtenden Sachen wie, bitte steigen Sie nicht über Zäune oder auch, bitte bleiben Sie auf den Wegen. Man könnte denken, das ist naheliegend, für manche Leute scheinbar nicht, ne? Es wird dann auch noch zum Beispiel darauf aufmerksam gemacht, dass man sich vor allen Dingen vor Kühen mit Kälbern in Acht nehmen soll.
Eine Mutterkuh ist im Schutzmodus und betrachtet jeden Menschen als potenzielle Gefahr für ihr Kalb. Und ist einmal der Beschützerinstinkt der Mutterkuh geweckt, wird sie ihr Kalb gegen jegliche potenzielle Bedrohung verteidigen.
Ja, außerdem soll man Hunde anleihen, weil die Kühe, die können nicht unterscheiden, ob da jetzt ein Wolf vor ihnen steht oder da rumläuft oder eben ein Hund. Und deswegen können die dann im Zweifel auf Angriff gehen. Und wenn man eben diese ganzen Regeln beachtet, am Ende aber trotzdem eine Kuh aggressives Verhalten zeigt, dann gibt es dafür auch noch einen Tipp.
Im absoluten Notfall, wenn eine Kuh nervös wird und aggressiv auf sie zugeht, dann machen sie sich groß, heben sie die Arme und wenn möglich, setzen sie einen gezielten Schlag mit einem Stock auf die Nase des Tieres.
Doing. Ja, eigentlich sind Kühe sehr friedliche Tiere, wenn alles cool läuft, wenn man die in Ruhe lässt, wenn die nicht aus irgendwelchen Gründen aggro werden. Trotzdem kommt es in Österreich immer wieder zu Zusammenstößen von Kühen und Touristen. Am Montag, da war eine deutsche Frau in der Steiermark schwer verletzt worden und vor kurzem hat eine Herde von 50 Kühen in Kärnten eine Gruppe Wanderer angegriffen. Also dieses Video, ne, das hat eben durchaus einen ernsten Hintergrund auch.
Tatsächlich, damit es nicht zu Unfällen zwischen Kühen und Touristen kommt, hat die Urlaubsregion Tirol jetzt ein Video mit 10 wichtigen Regeln rausgebracht, die man beachten sollte, wenn man auf Kühe trifft. Das Video ist sehr lustig aufgemacht, hat aber einen ernsten Hintergrund. Und was auch wichtig ist, nicht nur über die Zäune nicht drüber klettern, sondern auch nicht dagegen pinkeln, da ist oft Strom drauf. Ne?
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Herzlich willkommen in Kleinrussland. Das hätte seit heute gerne eine Gruppe von pro-russischen Separatisten, genauso im Osten der Ukraine. Es geht um eine Gesamtfläche etwa dreimal so groß wie die Halbinsel Krim. Kleinrussland, ein Staat, ausgerufen von den Separatisten. Ein Witz ist das alles nicht, auch wenn es um die Auseinandersetzungen in der Ukraine in letzter Zeit etwas ruhiger geworden ist. Ja, die Konfliktparteien, die stehen sich immer noch unversöhnlich gegenüber. Die Regierung in Kiew will die Ukraine weiter Richtung EU annähern und die Separatistengruppen im Osten des Landes sehen ihre Zukunft eher an der Seite Russlands. Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Markus Sambale in Moskau. Wer genau hat denn in der Ostukraine jetzt diesen Pseudostaat Kleinrussland ausgerufen?
Das ist Alexander Sachatschenko, der ist der Rebellenführer der Donetsker Regierung, also das, was sich Regierung nennt. Das sind ja die Separatisten da, die schon seit 3 Jahren behaupten, sie hätten einen eigenen Staat. Bislang sagen sie, wir sind hier die Donetsker Volksrepublik, ist von niemandem natürlich anerkannt. Es ist auch kein wirklicher Staat, es ist am Ende eine Rebellenregion, die da kommandiert wird, vor allen Dingen auch mit der militärischen Gewalt, unterstützt zum großen Teil aus Russland. Und ja, dieser Rebellenchef hat das heute verkündet auf einer etwas dubiosen Pressekonferenz und es ist bis jetzt noch nicht mal richtig klar, ob er diesen Staat da wirklich ausgerufen hat, denn es gibt ganz viele Fragezeichen, weil selbst die Kollegen, sag ich mal, also die Rebellen aus der anderen Region sagen, sie hätten davon nichts gewusst.
Okay, welches Gebiet soll denn dieses kleine Russland umfassen?
Das ist schon ein Teil des Ganzen, das zeigt, dass das wahrscheinlich mehr eine Machtdemonstration, eine Art PR-Aktion dieses Rebellenchefs ist, der sich wichtig machen will. Er sagt nämlich, Kleinrussland soll das Gebiet der kompletten Ukraine umfassen. Und da muss man sich mehrere Dinge klar machen. Erstmal nämlich, dass so schlimm der Krieg in der Ostukraine ist, man auch immer wieder sagen muss, diese Milizen dort, diese Moskau-treuen Milizen, kontrollieren gerade mal 3% des ukrainischen Staatsgebietes. Dieser eine Rebellenführer sagt jetzt, wir beanspruchen die gesamte Ukraine und die sollen sich uns nach und nach anschließen, um dann irgendwie einen neuen Staat zu gründen. Also das ist für mich eine Luftnummer, eher ein Hirngespinst und eher etwas, was zur Verwirrung beitragen soll, was vielleicht eine gewisse Drohwirkung haben soll. Aber es steckt im Moment absolut nichts Reales dahinter.
Du hast gerade die anderen Separatistengruppen angesprochen in der Region, die zum Teil sagen, wir wissen davon gar nichts. Wie haben die sonst reagiert?
Ja, das ist genau die Reaktion. Die haben nämlich gesagt, wir haben damit nichts zu tun. Und das deutet zum Beispiel auch darauf hin, dass es eine Art Machtkampf gibt zwischen diesen Rebellengruppen, zwischen diesen Rebellenführern. Denn es ist so, dass wir ja da diese beiden Regionen, Donetsk und Lugansk, haben, die sich jeweils selbst verwalten, so sagen sie das zumindest. Und die stehen auch immer wieder in einer gewissen Konkurrenz. Beide erhalten Unterstützung aus Russland. Es gibt enge Verbindungen auch in höchste Moskauer Kreise. Das wissen wir seit Jahren. Aber es ist nie so ganz klar, wie viel wird zentral gesteuert, wie viel dürfen diese Rebellenführer vor Ort selbst entscheiden. Und gerade heute habe ich den Eindruck, dass was Alexander Sachatschenko, also der Donetska-Rebellenführer, da gemacht hat, das war nicht abgestimmt, weder mit den Rebellen aus Lugansk noch mit der Moskauer Führung. Denn auch hier ist man im Kreml, das berichten zumindest russische Medien, sehr überrascht gewesen über diesen Vorschlag, weil das wohl nicht abgesprochen war.
Also wenn sich da jetzt nur ein Rebellenführer auf die Brust klopft und sagt, hey, wir haben hier Kleinrussland jetzt gegründet, dann hört sich das für mich so an, als würde das nicht wirklich Konsequenzen für die Bevölkerung dort haben, oder?
Also ganz aktuell gehe ich auch davon aus, dass es keine Konsequenzen hat. Denn das ist tatsächlich im Moment eher eine etwas verrückte, würde ich sagen, Vision, eher eine Luftnummer, die aber schon ganz konkrete Auswirkungen haben kann auf den Friedensprozess oder auf die Idee, mithilfe dieses Minsker Abkommens Frieden zu schaffen in der Ostukraine. Denn natürlich ist das ein Vorschlag, der allem widerspricht, worauf sich mal die Vertreter der ukrainischen Regierung und die Vertreter der sogenannten Separatisten in der Ostukraine geeinigt haben, nämlich dass man versucht, einen Weg zu finden, erstmal die Gewalt zu beenden und dann zu einer Lösung zu kommen, auch politisch. Das hat zumindest dieser Rebellenführer jetzt torpediert. Gerade morgen sollten nochmal neue Gespräche anstehen in dieser sogenannten Kontaktgruppe, die versucht, auf kleinem Weg da Lösungen zu finden. Und die werden sich morgen jetzt nicht damit beschäftigen, wie man vielleicht einen Gefangenenaustausch findet oder wie man vielleicht die Gefechte, die es immer wieder gibt, eindämmen kann, sondern die müssen sich jetzt erstmal mit diesem aus meiner Sicht völlig absurden Vorschlag von diesem Rebellenführer beschäftigen.
Markus Zambale in Deutschlandfunk Nova über einen Pseudostaat Kleinrussland, der heute von Separatisten in der Ostukraine ausgerufen wurde. Und das war die Redaktionskonferenz am Dienstagabend. Mit dabei Anke van der Weyer.
Ich sag tschüss.
Oh, da schließe ich mich an. Mein Name ist Ralf Günther. Schönen Abend, bye-bye.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.